Ja, nach dieser Einleitung ganz am Anfang von Florian, ist es nicht wunderbar, darüber nachzudenken, was für eine Botschaft du hast? Hast du mal darüber nachgedacht, dass die Botschaft, die du bringen kannst, die Lösung für vieles ist? Dass hier Hoffnung für Hoffnungslose ist? Dass hier Ausblick ist für Verzweifelte? Dass wir eine Zukunft zu bieten haben, die weit über dem hinweggeht, was wir vor uns haben. Wir haben eine Botschaft in den Händen, die sich gründet in der Botschaft von Jesus Christus, der kam, der starb und der wieder auferstand. Und dank dessen wir ein Leben führen können, mit dem wir wissen dürfen, einst bei ihm sein zu dürfen. Nun, Gott hat uns eine besondere Hauptaufgabe gegeben auf dieser Welt. Und diese Hauptaufgabe ist ganz deutlich formuliert für uns. Wir nennen uns Christen. Menschen, die Christus nachfolgen. Menschen, die die Botschaft von Christus an die Welt hinaustragen. Das heißt, du bist nicht in dieser Welt, um Karriereziele zu erreichen. Du bist nicht primär in dieser Welt, um Abschlüsse zu generieren. Du bist nicht in dieser Welt, um die Welt zu verbessern, sondern du bist hier, um das Evangelium weiterzugeben. Um von dem zu reden, was Jesus getan hat. Dass er kam, dass er starb und dass er auferstand. Und jetzt stelle ich dir die Frage: Wie kommt es dann, dass du nicht evangelisierst? Wie kommt es, dass du einen solchen großen Schatz in deiner Hand hältst? Wie kommt es, dass du diese Erkenntnis, die du selber so schätzt, kaum weitergibst? Und eine Antwort liegt darin, wegen des Gegenwinds. Würde die Botschaft nämlich um dich herum mit einer Euphorie aufgefasst werden, jeder fällt dir sofort in den Arm, jeder bekehrt sich sofort, wenn er die Botschaft hört und sagt: Danke, das wollte ich endlich hören. Dann wärst du der Erste, der rausrennt und die Botschaft von sich gibt. Und stattdessen siehst du dich konfrontiert mit Gegenwind. Ein Belächeltwerden. Vielleicht sogar ein Auslachen. Du wirst nicht ernst genommen. Und ich muss euch ehrlich sagen, auch zu meiner Beschämung, das ist ein Bereich, in dem ich auch lernen darf und muss. Ich habe das Privileg, dass wenn Leute mich kennenlernen das erste Mal, dann hören sie nicht viel anderes als: Der arbeitet in der Bibelschule, der ist Ältester in der Gemeinde, seine freie Zeit liest er fast nur theologische Bücher und Theologiestudium macht er noch. Steilvorlage, um das Evangelium zu bringen. Und meine Antwort ist leider schwach. Und ich hatte kürzlich erst die Gelegenheit, auf einer Hochzeit zu sprechen, wo hauptsächlich Ungläubige waren. Ich hatte mir vorgenommen, von Jesu Tod zu reden. Ich bin aufgestanden und ich habe irgendwas gefaselt von Liebe. Aber ist es nicht das, was wir häufig machen? Die Sorge davor, welche Reaktion wir zu erwarten haben, die uns so hemmt und uns derart ausbremst und uns derart in uns selbst verziehen lässt, dass wir keine Gelegenheit nutzen. Und wir ergeben uns diesem Gegenwind der Welt, der uns einredet, vor dem wir uns gegenüberstehen, der sagt, die Bibel ist unpopulär, der uns sagt, die Bibel ist zu exklusiv, der uns sagt, die christliche Moral ist nicht mehr zeitgemäß, das ist zu konservativ. Und statt Wege zu finden, halten wir den Mund. Und du erlebst dann, wie der Gegenwind dich erfasst wie ein Blatt und davonträgt. Nun, die Frage ist, und ich brauche euch das gar nicht sagen, diesen Gegenwind erlebt ihr tagtäglich in verschiedenen Formen, mal stärker, mal schwächer. Die Frage heute ist aber: Wie schaffst du es und wie schaffen wir es als Gemeinde, diesem Druck, wenn er zunehmen sollte, Und selbst so, wie er jetzt in dieser Form ist, wie schaffen wir es, diesem Druck zu widerstehen? Wie schaffen wir es, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, in Treue auszuführen? Und wie können wir mutig und mit Gewissheit vorangehen? Das sind Fragen, die wir heute an den Text stellen und den werden wir ganz deutlich beantwortet bekommen. Mit der Passage, die wir heute anschauen, dort werden wir drei Maßnahmen lernen, anhand derer du lernen kannst, trotz Widerstand treu zu sein. Trotz Widerstand treu zu sein. Und so kommen wir jetzt heute wieder zur Apostelgeschichte. Ihr dürft eure Bibeln gerne aufschlagen zur Apostelgeschichte. Wer keine Bibel mitgebracht hat, darf sich gerne hier bedienen, hinter der Säule auf dem Tisch. Schlagt eure Bibeln gerne auf. Nun, die letzte Predigt zur Apostelgeschichte wurde am 24. Juli hier gehalten von Arthur. Danach brach sowohl bei Arthur als auch bei mir der Babyboom aus. Und jetzt sind wir so langsam wieder zurück im Rhythmus und versuchen euch auf die spannende Reise durch die Apostelgeschichte zu nehmen. Weil es aber schon eine Weile her ist, gehen wir nochmal kurz auf den Gesamtzusammenhang des Textes ein. Und dazu möchte ich euch mal eine Quizfrage stellen. Was ist der Schlüsselvers der Apostelgeschichte? Wo finde ich den Schlüsselvers der Apostelgeschichte? Wir haben es mehrfach gesagt, ich sage es euch noch einmal, nächstes Mal wisst ihr es. Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist die Schlüsselstelle, die uns hilft, das gesamte Buch zu verstehen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sehen wir, wie Jesus zu seinen Jüngern spricht, kurz bevor er in den Himmel fährt, und er sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Dieser Vers zeichnet hier quasi den Anfang der Apostelgeschichte aus. Jesus erklärt ihnen das Programm, was sie zu erwarten haben. Und genau das zieht sich bis zum Ende hindurch. Denn wir sehen dann in Kapitel 2, wie der Heilige Geist kommt. Und wir hören dann diese phänomenale Predigt von Petrus und aufgrund derer sich Tausende bekehren und die erste Gemeinde entsteht. Und dann ist damit noch nicht Schluss. Wir sind immer noch in Jerusalem. Die Gemeinde ist da. Der Geist wirkt weiter durch Heilungen. Wir sehen dann, wie der Lahme, der noch nie einen Schritt in seinem Leben getan hat, gehen kann durch das Wort Gottes. Und wieder haben wir eine Menge, die erstaunt ist. Und wieder einen Petrus, der das Evangelium deutlich predigt. Und wieder viele Menschen, die sich bekehren. Wir haben mittlerweile eine Gemeinde, die über 5000 Mitglieder hat. Also was Jesus gesagt hat in Kapitel 1, Vers 8, tritt ein. Sein Versprechen wird erfüllt. Wir sehen Apostel, die als Zeugen Christi auftreten, bekräftigt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Doch die Aufmerksamkeit, die sie erregen, wird nicht nur mit positiver Resonanz empfangen. Denn in Kapitel 4 sehen wir, wie jetzt der Hohe Rat auf den Plan gerufen wird. Und sie stellen Petrus und Johannes vor sich hin. Und wenn ihr jetzt mal zu Kapitel 4 blättert, dann sehen wir dort in Vers 7, wie der Hohe Rat jetzt Petrus und Johannes zur Verantwortung fordert und sagt, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Also sie beziehen sich hier auf die Heilung, die stattgefunden hat. Und Petrus nutzt dann die Gelegenheit, um in aller Klarheit und Deutlichkeit das Evangelium zu verkündigen. Und wir sehen in Vers 12 diese exklusive, deutliche Aussage, die er macht in Kapitel 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wir sehen also, die Apostel handeln im Namen Jesu und sie machen deutlich, dass es nur in ihm Errettung gibt. Und sie sind nun offiziell in das Hoheitsgebiet des Hohen Rates eingedrungen. Denn der Hohe Rat war bis zu diesem Zeitpunkt der Wächter der Religion gewesen. Sie sind die Führer des jüdischen Volkes und sie sind die Lehrer, die es besser wissen. Und jetzt kommen ungebildete Jesus-Nachfolger daher, die diesem Hohen Rat deutlich machen, ihr habt das Alte Testament noch nicht ganz verstanden. Der Hohe Rat ist aber überfordert, die können damit nichts anfangen, denn diese Apostel sind äußerst populär, jeder hat das Werk gesehen, das stattgefunden hat, und dann entscheiden sie sich in Kapitel 4, Vers 17, wir lesen den Abschnitt bis Vers 21, nur damit ihr den Zusammenhang kriegt, die Entscheidung, die sie fällen, wie sie nun mit diesen Aposteln umgehen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet wird, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, das urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Und hier ist nun der Punkt, wo wir sehen, der Gegenwind baut sich auf. Und zwar viel größer, wie wir das zum Teil kennen. Nun ist die Gemeinde nicht mehr auf ihrem unbehinderten Kriegszug unterwegs, sondern jetzt sind sie auf dem Radar der religiösen Elite. Und von diesem Zeitpunkt an ist ein ruhiges und sicheres Leben nicht mehr garantiert. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie reagiert die Gemeinde nun darauf? Und genau das sehen wir jetzt in der Passage in Kapitel 4, Vers 23 bis 31. Lass mich den gesamten Abschnitt einmal lesen. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir lernen nun aus dieser Passage, welche Maßnahmen diese Gemeinde ergreift, um diesem Druck, den sie erleben, standhaft gegenüberzustehen. Und die erste Maßnahme ist, ergreife Gottes Vorherrschaft. Wir sehen also in Vers 23, dass Petrus und Johannes, nachdem sie freigelassen wurden, zu den Iren kommen, so schreibt der Text es. Also das heißt, die Apostel gehen schnurstracks zu den Leuten, die sie die Ihrigen nennen, die ihre Familie, ihre Gemeinde. Das sind diejenigen, die gleichgesinnt sind. Das sind diejenigen, die den gleichen Auftrag teilen wie sie. Und das sind diejenigen, die Gott herausgerufen hat aus der Welt, um ein Zeugnis für ihn zu sein. Und das, was hier nun vor sich geht, das lässt sich an Brisanz kaum noch überbieten. Denn wir müssen uns erinnern, es ist genau dieser Hohe Rat, der Jesus schon verurteilt hat. Und es war dieser Hohe Rat, der Pontius Pilatus dahin überzeugt hat, dass Jesus gekreuzigt werden muss. Und wenn auch Rom das Land eigentlich beherrschte, dann haben sie doch diesem Hohen Rat sehr, sehr viel Freiheit gelassen. Und in vielen Angelegenheiten, besonders wenn es um Religion ging, aber auch um zivile Angelegenheiten, haben sie sie vollständig selbstständig lösen lassen. Und so ist die Gemeinde sich hier bewusst, dass die Gefahr ist nicht nur, dass die Apostel eingekerkert werden, die Gefahr ist, dass die Apostel mit ihrem Leben für die Botschaft bezahlen. Und jetzt stell dir mal vor, das würde uns passieren. Stell dir vor, hier passiert es eines Tages, dass alle Pastoren abgeführt werden von der Polizei. Wir werden abgehört. Uns wird Konsequenzen angedroht, wenn wir weiter diese Botschaft predigen. Uns wird gewarnt und dann lässt man uns wieder frei. Jetzt überleg dir, was wäre die natürliche Antwort, wenn wir einem solchen Druck gegenüberstehen würden. Vielleicht würden wir anfangen zu überlegen, vielleicht können wir einen diplomatischeren Weg finden, wie wir das kommunizieren können. Vielleicht sollten wir auch gleich schon mal in den Untergrund gehen. Vielleicht sollten wir nicht ganz so offensiv reden. Vielleicht sollten wir anfangen, nur in Einzelgesprächen das Evangelium zu verkündigen. Oder wir gehen so weit und sagen, wir müssen gleich schon mal den ersten Anwalt anrufen, um Hilfe zu kriegen. Aber was macht die Gemeinde hier? Und ihr müsst daran denken, das sind über 5000 Leute in Jerusalem. Wenn eine Gruppe einen Aufstand anzetteln wollte, dann hätten die es tun können. Aber was lesen wir in Vers 24? Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Diese Gemeinde tut, was Christen tun. Sie beten. Und sie tun das einmütig. Das heißt, sie stehen wie ein Mann vor Gott. Sie sind über diesem Anliegen absolut einig. Sie sind geschlossen davor. Und das heißt hier nicht, dass sie wie ein Chor alle das gleiche Gebet gesprochen haben. Vielmehr ist es so, dass einer gesprochen hat und viele mitgebetet haben, wie wir das in der Gemeinde auch praktizieren. Und nun lesen wir in Vers 24 weiter, was sie denn aber gebetet haben. Sie beten, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und das ist jetzt interessant, denn üblicherweise im Neuen Testament wird der Herr mit dem Begriff Kyrios angesprochen. Hier aber nennen sie ihn anders. Hier kriegt er einen anderen Titel. Angesichts der Bedrohungen, die sie gesehen haben, nennen sie ihn Herrscher. Im Griechischen steht ja der Begriff Despotes, wovon wir den deutschen Begriff Despot auch kennen. Wir stellen uns darunter einen Alleinherrscher, einen Diktator vor. Und zur neuen testamentlichen Zeit war das auch ein Begriff, den man benutzt hat für Hausherren, für Sklavenbesitzer oder allgemein Besitzer. Das heißt also, die Gemeinde schon in dieser ersten Zeile ihres Gebetes anerkennt, dass Gott selbst der Herr der Welt ist, der Hausherr der Welt, der Besitzer der Welt und der alleinige Herrscher, der alles in seiner Hand hält. Und nun, wenn du diese Autorität unter Beweis stellen willst, dann gibt es nichts Besseres, als auf die Schöpfung zu verweisen. Was sie hier nun auch tun, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Denn wer anerkennt, dass Gott die Welt erschuf, der erkennt damit auch an, dass er das Besitzrecht hat. Der erkennt damit auch an, dass er die Regentschaft hat. Und er erkennt damit seine unvergleichliche Größe an. Und das ist eine Anrede, die wir nicht nur hier, sondern auch in anderen Gebeten der Bibel finden. Wenn die Beter diese Größe Gottes betonen wollen. Es ist also diese unvergleichliche Größe Gottes, die der Gemeinde Trost schenkt in dieser Gelegenheit. Und das ist es genau, was sie brauchen. Ein Bewusstsein, dass nicht der Hohe Rat, sondern Gott regiert. Und nun wenden sie sich nach dieser Anrede Gott weiter zu, indem sie einen Psalm zitieren, wir sehen in Vers 25, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes Davids gesagt hast. Warum tobten die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und die Gemeinde zitiert hier Verse aus Psalm 2. Das ist der Anfang von Psalm 2. Und sie sehen hier Parallelen. Was David nämlich damals schon beobachtete, war, dass sich Könige und Nationen gegen die Herrschaft Gottes erheben. Und damals ganz praktisch, wenn Israel bekämpft wurde, hat sich diese Nation gegen die Herrschaft Gottes in Israel erhoben. Und so spricht David dann davon, dass diese Herrscher nichtiges ersinnen, dass ihre Gedanken auf Vergängliches gerichtet sind, dass sie allein gegen den alleinigen Gott rebellieren und dass sie die Herrschaft Gottes als Konkurrenz zu ihrer Herrschaft sehen. Und so beschreibt David ein ganz grundsätzliches Muster, das sich durch die Geschichte immer und immer und immer wieder wiederholt. So sehr, dass selbst Luther geschrieben hat, und du sollst wissen, dass von Anbeginn der Welt an ein kluger Fürst ein gar seltener Vogel ist, ein noch viel seltener, ein rechtschaffener Fürst. Also Luther hat es schon verstanden, David hat es schon verstanden und die Gemeinde betont das genau das Gleiche, dass Regierungen, die Gottes Gebote akzeptieren, absolut rar sind. Regierungen, die sich der Herrschaft Gottes unterordnen, sind selten. Und doch haben westliche Christen sich immer wieder der gottesfürchtigen Regierungen gerühmt. Und wir hatten das Privileg, dass die Reformation einen großen Einfluss auf die Moral gehabt hat. Und wir hatten das Privileg und haben das Privileg, dass selbst in unserem Grundgesetz Gott erwähnt wird, ganz am Anfang. Und jetzt ist man aber umso mehr irritiert, dass sich Regierungen immer offensichtlicher gegen die Prinzipien Gottes gestellt haben. Dabei hat schon die Gemeinde damals realisiert, das war schon immer der Fall. Es gibt kein christliches Deutschland. Und schon vor 20 Jahren, genauso wie heute, muss sich jeder Christ bewusst sein, dass weltliche Regierungen schon immer in Stolz, in Eigensinn, in verdunkeltem Verstand agiert haben. Und so wie diese Regierungen agieren, dafür hat die Gemeinde jetzt ein ganz spezifisches Beispiel, wie sie das auf die Spitze getrieben haben. Wir lesen das in Vers 27. Vers 27 lesen wir: Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Also ihr seht, sie nutzen sogar genau die gleichen Wörter, die der Psalmist verwendet, mit Nationen und Völker, weil sie die Parallele 1:1 wahrnehmen. Es waren diese Nationen und Völker mit Pontius Pilatus zusammen und Herodes, die sich gegen den erwiesenen Christus aufgebaut haben, die gegen den verheißenen Messias, gegen den Retter Israels, auf den sie gewartet haben, gegen den haben sie sich aufgelehnt. Und wir sehen, dass alle Instanzen darin involviert waren. Es war das Volk, es war die religiöse Führung und es war auch die politische Macht. Alle haben sich verbündet, um sich gegen diesen Christus aufzulehnen. So, jetzt kann man dabei stehen bleiben. Man kann jetzt dabei stehen bleiben und sagen, schau mal, Herr, du bist der Herrschergott. Du bist der Regent, dir gehört die Welt. Und du hast die Macht und du hast die Regierungen, die jetzt agieren, eingesetzt. Und jetzt schau doch mal, was sie tun. Die lehnen sich gegen dich auf. Die machen genau das Gegenteil von deinem Willen. Und hier ist der Punkt, wo wir auch häufig stehen bleiben, nicht? Wenn du siehst, was um dich herum geschieht, wenn du liest und hörst von Ereignissen in den Nachrichten, dann ist die erste Antwort Empörung. Vielleicht Verwirrung, Verängstigung, Zorn. Und wir beten vielleicht auch, Herr, sieh doch, wie sie Kinder abtreiben. Sieh nur, wie sie Homosexualität befürworten. Sieh nur, wie Familien zerstört werden. Und wir jammern und klagen vor Gott, Herr, wie konnte das nur kommen? Und wenn wir da stehen bleiben, wenn du da bei diesem Punkt stehen bleibst, dann wirst du frustriert werden. Dann wirst du auch verzweifeln irgendwann. Und dann wirst du dich irgendwann von dieser irdischen Realität, von dem, was um dich herum passiert, einnehmen lassen und die ewige Perspektive komplett vergessen. Und wenn du das tust, ist es auch kein Wunder, dass du dich als untreu erweist, wenn es um das Evangelium weitergehen geht. Denn wenn du dabei stehen bleibst, dass die Regierungen nicht das tun, was Gott von ihnen möchte, dass sie sich gegen ihn auflehnen, dann ist deine Botschaft, dass Gott verloren hat. Dann ist deine Botschaft, dass Gott kapitulieren müsste. Und jetzt lest mal weiter, was die Gemeinde betet in Vers 28. Denn sie erkennen jetzt an, dass das, was geschehen ist, Vers 28, sie haben sich versammelt, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Das heißt also, diese stolze, diese eigensinnige Einstellung der Regierungen hat Gott genutzt, um seinen Ratschluss zu erfüllen. Das heißt also, als der Hohe Rat entschied, Jesus durch Judas zu fangen, dann war das nur, fand das nur statt, weil Gott das so vorhergestimmt hat. Als Pilatus den Barabbas freiließ, um Jesus zu kreuzigen, dann hat das auch nur stattgefunden, weil Gott es vorherbestimmt hat. Und als Jesus schlussendlich am Kreuz hing, dann auch nur, weil Gott es so vorherbestimmt hat. Nichts an der ganzen Sache war dem Zufall überlassen. Nichts davon war nur ein Unfall. Alles entsprach seinem perfekten Plan. Er ist Herrscher und seine Vorherrschaft, seine Souveränität zeigt sich eben dadurch, dass er jedes Teil, jeder Aspekt sowohl der Kreuzigung Jesu als auch von deinem Leben orchestriert. Das heißt, kein Märtyrer stirbt auf dieser Welt, ohne dass Gott es so vorherbestimmt hat. Kein Krieg bricht aus auf dieser Welt, ohne dass Gott es so vorherbestimmt hat. Und keine Verfolgung bricht aus, ohne dass Gott es so vorherbestimmt hat. Und selbst jede politische Entscheidung, sei sie noch so schräg und absurd, wurde von Gott so vorherbestimmt. Die ganze Corona-Politik, die wir durchgemacht haben, war in Gottes Händen. Und was wir noch machen werden, weiß ich nicht. Die Inflation, Energiekrise, alles in Gottes Händen. Er hat es vorherbestimmt. Und so offenbart sich Gott immer und immer wieder auch in der Bibel. Jesaja hat ganz treffende Stellen in Jesaja 46, Vers 9 bis 10. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her. Jesaja 46, ab Vers 9. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt sonst keinen Gott gleich mir, der ich den Anfang von dem Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Es ist sein Ratschluss, es ist seine Entscheidung, sein Wille allein, der zustande kommt. Nun, dieses Thema lässt den ein oder anderen von euch etwas unruhig werden in euren Stühlen. Denn in unseren Köpfen, sobald wir an diese Vorherrschaft oder wir sprechen auch von Souveränität Gottes denken, dann schließen viele den Schluss, dann bin ich ja nur noch eine Marionette. Dann bin ich ja nur noch degradiert zu einem Spielball von Gottes perfektem Ratschluss. Und automatisch das Bild, das du dir dann machst, ist, dass Gott ein autokratischer Herrscher ist, der in Eigensinn seinen Plan irgendwie durchzieht, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dieses Bild könnte entstehen, wenn du dir die Vorherrschaft Gottes isoliert anschaust. Wenn du dich nur darauf fokussierst und abgesondert von seinen Eigenschaften, die er sonst hat, das Ganze betrachtest. Denn wir müssen verstehen, dass Gottes Ratschluss nicht in einem Vakuum passiert. Und dass Gottes Ratschluss in Güte und Liebe gebadet ist. Denn die Bibel macht uns auch deutlich, dass Gott gut ist gegen alle. Sein Erbarmen richtet sich über alle seine Werke, Psalm 145. Er ist voller Gnade und Wahrheit, sagt uns Johannes 1. Er ist die Liebe, sagt uns der erste Johannesbrief. Und er zeigt uns seine Liebe darin, dass wir, als wir noch Sünder waren, er für uns starb. Und das ist das Bild, das uns die Bibel zeichnet. Und da müssen wir aufpassen, dass wir keine Gräben ziehen, wo sie die Bibel nicht zieht. Wenn sein Ratschluss auch fest und unveränderbar ist, dann ist Gott aber gleichzeitig auch einer, der uns in unübertrefflicher Liebe und Güte und Gnade gegenübersteht. Das heißt, dass sein Ratschluss nur Gutes hervorbringt. Und wenn der Gegenwind auf dich einbläst, wenn die Strömung der Welt dich zu erfassen droht, dass du nur noch treibst wie Treibholz, dann brauchst du diese eine Gewissheit. Mein Gott regiert. Mein Gott ist der Herrscher. Mein Gott wird jedes noch so böse Ereignis dazu nutzen, um seinen perfekten Plan, den ich erst in Ewigkeit komplett verstehen werde, um den Plan zu vollführen und seinen Plan zu verwirklichen. Das heißt, der Gegenwind, den du erfährst, den Spott, den du erfährst, das ist sein Instrument. Und die Strömung der Welt soll dich nur schleifen, sie wird dich nicht zerschlagen. Denn er hat alles in seiner Hand und er hat noch nie die Kontrolle verloren. Und wenn du dir das vor Augen führst, wenn du dich daran festhältst, wo hat dann Angst noch Platz? Wo hat angesichts dessen Feigheit noch Platz? Und wo hast du angesichts dessen noch irgendeine Entschuldigung, nicht das Evangelium zu sagen? So sieht es die Gemeinde. Und deshalb wenden sie sich jetzt in ihrem Gebet der zweiten Maßnahme zu, mit der du trotz Widerstand treu sein kannst. Zweitens, erbete Gottes Freimütigkeit. Denn jetzt, wo sie Gottes Vorherrschaft anerkannt haben und ihn dafür angebetet haben, würde man ja fast dann warten, dass jetzt die Bitte um Befreiung kommt. Bitte, Herr, schenk uns Frieden. Bitte, Herr, erinnere den Sinn des Hohen Rates. Doch was sagen sie nun? Wir lesen in Vers 29, wie diese Gemeinde weiterbetet. In Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Sie werden jetzt ganz konkret und bitten den Herrn, sieh an ihre Drohungen. Das heißt, achte auf diese Drohungen. Schau darauf, halte ein Auge auf das, was sie machen. Und ihr seht hier wieder, dass die Gemeinde sich in gar keinem Geplänkel verliert. Denn sie haben eine Aufgabe im Blick und diese eine Aufgabe wollen sie erfüllen. Die Drohungen des Hohen Rates lassen sie Gottes Sorge sein. Der soll sich darum kümmern. Doch worum kümmert sich die Gemeinde? Wir lesen weiter in Vers 29, wie sie Gott nun konkret weiterbitten und sagen, und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Das ist ihre Aufgabe. Darauf sind sie bedacht, das Wort Gottes mit Freimütigkeit zu reden. Und wenn hier das Wort Knechte wieder steht, dann ist hier das Wort Doulos benutzt, das wir genau genommen mit Sklaven übersetzen müssten. Und das ist wieder ein kleiner sprachlicher Ausflug, aber sehr interessant und wichtig festzustellen. Denn in der ganzen Passage, die wir uns heute anschauen, wird der Begriff Knecht im Deutschen mehrfach benutzt. In Vers 25 seht ihr den Knecht David. In Vers 27 seht ihr den Knecht Jesus Christus. Und in diesen zwei Stellen wird ein Begriff verwendet, dass man auch mit Sohn übersetzen könnte, das eine sehr enge Beziehung darstellt. Doch hier in Vers 29, wenn er von Knechten spricht, dann spricht er von leibeigenen Sklaven, also solchen, die keinen Besitz haben und die einzig und allein ihrem Herrn gehören und die einzig und allein ihrem Herrn verschrieben sind. Und es ist genau dieser Begriff, den Paulus immer wieder in seinen Briefen verwendet, um sich am Anfang vorzustellen. Paulus, Knecht Jesu Christi. Und das ist dieser Begriff, mit dem sich die Christen hier identifizieren. Und das ist nur konsequent. Wenn Gott der Herrscher ist, der Despot ist, dann stehen ihm auch Sklaven zu. Und so ist die Gemeinde hier am meisten darum besorgt, in Treue den Auftrag auszuführen, der ihnen gegeben wurde. Wir sehen das auch nochmal in Matthäus 28, Vers 20, den Missionsbefehl, der alles antreibt und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Was die Gemeinde verstanden hat, ist, es ist das Wort Gottes allein, das sie zu verkündigen haben. Das Wort Gottes ist es allein, das auch du zu verkündigen hast. Es geht nicht darum, irgendeine politische Einstellung preiszugeben, nicht darum, deine persönlichen Überzeugungen preiszugeben, sondern das Einzige, was Menschen wirklich rettet, das Einzige, was Leben wirklich verändert und Lebensweisen komplett auf den Kopf stellt, ist das Wort Gottes. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Nicht durch irgendwas anderes, sondern durch das Wort Christi. Du kannst also noch so viel reden. Das, was dein Nächster von dir hören muss, ist das Wort Gottes. Und genau darum ist die Gemeinde hier besorgt. Und wie schnell lässt du dich doch einschüchtern und bist mehr besorgt um dein Image und mehr besorgt um die Opposition, die du bekommen wirst. Und wisst ihr, für mich ist es nicht schwierig, hier vorne zu stehen und offen mit euch zu reden und euch zu sagen, was das Evangelium bedeutet, weil ich kaum Gegenwind von euch kriege. Vielleicht gibt's mal eine Rückfrage, aber grundsätzlich seid ihr ziemlich einverstanden. Und wenn nicht, könnt ihr auch mit mir reden. Doch was ich sagen möchte, ist, in der Welt sieht die Welt anders aus. Da draußen wird hinterfragt. Da draußen wird verurteilt. Da draußen wirst du abgestempelt. Und da draußen ist der Druck auch viel größer. Und weil dieser Druck viel größer ist, deshalb fragt die Gemeinde und bittet die Gemeinde ganz konkret in Vers 29, gib deinen Knechten ein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Sie beten, dass sie Freimütigkeit haben. Und dieser Begriff, den nutzen wir im Deutschen kaum noch, bedeutet Offenheit, Freiheit, Zuversicht. Das Gegenteil wäre Scham. Also es ist eine Freiheit, ohne Einschränkungen zu sprechen. Um ein Beispiel dazu zu verwenden, wer von euch schon mal einen Vortrag in der Schule gehalten hat? Den ersten Vortrag in der Schule, wenn ihr euch da noch dran erinnert. Wie ging es euch da? Sehr freimütig, oder? Nee, wahrscheinlich ein bisschen Lampenfieber, bevor es losging. Vielleicht wackelige Beine, kalter Schweiß. Dann stehst du auf, alle Augen sind auf dich gerichtet. Der Lehrer hat ein Blatt vor sich und einen kritischen Blick. Und du bist angespannt, du bist konzentriert. Und du fühlst dich nicht frei. Das Gefühl, was du hast, ist Beklommenheit, richtig? Und jetzt vergleich das mal im Gegensatz zu einem Gespräch, das du hast mit guten Freunden oder Familie. Da redest du ganz offen, gibst deine Meinung weiter, du lachst frei heraus und das Gespräch, das stattfindet, ist sehr natürlich und ungezwungen. Das ist Freimütigkeit. Und das ist diese Freimütigkeit, für die die Gemeinde hier betet. Eine Freimütigkeit, die spricht, als hätte es gar keine Drohung gegeben. Stellt euch das mal vor. So, als wenn alles noch so wäre wie zuvor, in absoluter Ungezwungenheit, ohne Einschränkung. Das ist das Gebet der Gemeinde. Und dort, wo es sonst unsere natürliche Haltung wäre, zu schweigen, dort, wo es unsere natürliche Haltung wäre, sich zu ergeben, dort sind die Punkte, wo du diese Freimütigkeit brauchst, die nur Gott geben kann. Die ist übernatürlich. Und du brauchst dann auch deinen Geist, der dich zu neuem Mut und Zuversicht bringt. Und du brauchst seine Hilfe, damit du seinen Auftrag als sein Sklave ausführen kannst. Deshalb bete um Freimütigkeit. Und so wie die Gemeinde versteht, dass diese Freimütigkeit nur von Gott kommen kann, so versteht sie auch, dass nur durch Gottes Begleitung sie auch wirklich Frucht bringen wird. Und so beten sie in Vers 30, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Denn das ist es genau, was Gott getan hatte in Kapitel 3, als der Lahme geheilt wurde. Die Apostel mussten sich gar nichts aus den Fingern saugen. Jesus selbst war es, der die Aufmerksamkeit erregt. Nun, in einer der letzten Predigten hatte ich schon bereits erklärt, dass diese Art von Zeichen und Wundern, wie sie uns in der Apostelgeschichte beschrieben wird, nicht mehr die gleiche Art ist, wie Gott heute wirkt. Aber was gleich bleibt, ist, dass die Freimütigkeit nicht von alleine kommt. Und dass Freimütigkeit nur von Gott kommt und dass sie nur von ihm erbeten wird. Und du Gottes Begleitung brauchst, damit Frucht sichtbar wird. Deshalb bete um Freimütigkeit. Wisst ihr, was dann das Schöne ist? Dass Gott sich zeigt und dass Gott wirkt. Und deshalb ist die dritte Maßnahme eigentlich ganz passiv. Kein tu dies oder tu das, sondern erlebe Gottes Wirken. Denn was sehen wir jetzt in Vers 31? Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Szene, die uns hier beschrieben wird, hat sehr viel Ähnlichkeit mit Pfingsten in Kapitel 2, als der Heilige Geist kam und die Städte bebte. Und so ist es hier auch wieder ähnlich, dass der Heilige Geist sich deutlich macht und hier die Christen erfüllt. Und jetzt sagst du dir vielleicht, okay, Moment mal, der Heilige Geist kam ja schon, was ist hier jetzt wieder passiert? Hatte die Gemeinde nicht schon den Heiligen Geist oder ist er wieder weggegangen und jetzt brauchten sie ihn wieder? Und hier ist es eine Sache, die wir unterscheiden müssen, die wichtig ist zu differenzieren. Von dem Moment an, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, empfängt er den Heiligen Geist. Wenn er glaubt, dass Christus lebte, starb und auferstand und für seine Sünde starb und er umkehrt zu Gott, empfängt er den Heiligen Geist. Und Paulus beschreibt uns das wie einen Unterpfand, also eine Garantie auf unser ewiges Leben. Das heißt also, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Einen Christ ohne Heiligen Geist gibt es nicht. Trotzdem finden wir in der Apostelgeschichte immer wieder Stellen, wo die Apostel oder die Gemeinde zusätzlich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und dann haben wir auch Stellen wie Epheser 5, Vers 18, die uns sogar den Befehl geben, von Heiligen Geist erfüllt zu sein. Was bedeutet das nun also im Gegensatz zu dem Heiligen Geist, den wir von Anfang an haben? Jemand hat es so beschrieben, stellt euch eine Person vor, die frisch verliebt ist. Sie ist voll von der anderen Person. Jeden freien Moment spricht er von dieser Person. Sein Gesichtsausdruck ist gelöst, sein Gang ist beschwingt, er ist beflügelt mit ungezähmter Energie, seine Gedanken sind eingenommen von dieser Person, er ist voll von dieser einen Person. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen, wenn der Heilige Geist dich ergreift, wenn er dich erfüllt und du voll bist von Heiligen Geist. Jemand sagte mal, mit der Bekehrung bekommt der Christ alles vom Heiligen Geist. Beim Erfülltwerden bekommt der Heilige Geist alles vom Christen. Und wenn Jesus uns sagt, dass der Geist der Wahrheit ist, dass der die Wahrheit redet, dass er das Wort Gottes redet, in Johannes 16 findet ihr das, dann macht uns die Bibel deutlich, dass wenn du vom Heiligen Geist ergriffen bist, dann bist du auch vom Wort Gottes ergriffen. Diese zwei Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Und so sehen wir das auch in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Denn was reden sie jetzt? Sie sind vom Heiligen Geist erfüllt und sie reden das Wort Gottes in Freimütigkeit. Und diese Freimütigkeit, die sie ihnen nun zeigen, die ist es, die übernatürlich ist, die nur von Gott kommt. Und die offensichtlich macht, dass der Heilige Geist in diesen Menschen wirkt. Und Lloyd-Jones hat es so treffend ausgedrückt. Gibt es etwas an uns, das die Menschen spüren lässt, dass wir keine gewöhnlichen Menschen sind? Das trifft immer auf diejenigen zu, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und wisst ihr, genau das ist das Wunderbare an der Sache. Dass Gott uns nicht nur einen Auftrag an die Hand gibt, der uns sehr schwer fällt, ihn treu auszuführen, sondern dass er uns gleichzeitig seinen Geist gibt, sein Wort gibt und eine Kraft, die selbst für sich spricht. Und so siehst du, dass auch du ein Sklave Gottes sein kannst, der treu trotz Widerstand ist, weil Gott selbst in dir wirkt. Nun, ich hatte zu Beginn schon erwähnt, Gott hat dich zu einem bestimmten Ziel, zu einem bestimmten Zweck in diese Welt gestellt. Und dieser Zweck wird es nicht sein, in Rente zu gehen, deine Arbeit gut zu Ende zu bringen, deine Hobbys zu tun oder deinen Urlaub so zu gestalten, wie du es dir schon immer gewünscht hast. Du hast eine Hauptaufgabe. Und wir als Gemeinde existieren, um Christus zu folgen und ihn bekannt zu machen. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir unsere Daseinsberechtigung in dieser Welt verloren. Das ist unsere Aufgabe. Meine Ermutigung an dich heute Morgen ist, dass du dir einen Plan machst. Denn ich weiß, wie das ist. Du hast eine Predigt und gehst raus und sagst, ja, das sollte ich mal ändern. Nächste Woche hast du schon wieder vergessen, was dran war. Der Gegenwind, er kommt und er geht. Er wird mal stärker sein und mal weniger. Umso mehr musst du vorbereitet sein, treu zu sein, trotz Widerstand. Deshalb heute, gehe ganz konkrete Schritte an. Erstens, tue Buße. Wenn du an Situationen denkst, wo du weißt, du hättest reden sollen und du hast geschwiegen. Wenn du aus Angst und aus Menschenfurcht dich zurückgezogen hast, tue Buße. Mit Buße gehört auch Änderung. Und der Anfang zur Änderung ist, bitte Gott um Gelegenheiten. Bitte Gott um Freimütigkeit, so wie die Gemeinde es getan hat. Und das ist eine Sache, die du festmachen musst, die du planen musst. Ich bin so vergesslich, obwohl ich so jung bin, dass ich mir Erinnerungen in mein Handy schalte, damit ich für die Sachen bete, sonst mache ich es nicht. Legt euch irgendein System zurecht, dass ihr es tut. Der Geist will durch dich wirken. Lass ihn auch durch an dir wirken. Deshalb bete täglich dafür. Und dann als nächstes, suche dir Rechenschaft. Freunde in der Gemeinde, rede offen mit denen. Ich möchte gerne mit dieser und dieser Person über das Evangelium sprechen. Betest du bitte für mich? Oder sag jemandem, ich lasse mich zu schnell einschüchtern. Betest du bitte für mich? Oder du sagst jemand anderem, ich bin versucht, einfach immer mich anzupassen, immer mit dem Strom zu schwimmen. Betest du bitte für mich? Frage die Leute um dich herum, dass sie dich mittragen. Denn dafür sind wir als Gemeinde da, die Lasten voneinander zu tragen und uns einander anzuspornen, treu zu sein und das zu tun, wozu Gott uns hier hergestellt hat. Und ich habe es euch gesagt, ich habe selbst viel zu lernen. Und es geht nicht darum, dass du wie ein Elefant im Porzellanladen jetzt auf die Straße rausgehst und jedem ein Traktat in die Hand drehst. Darum geht es nicht. Aber es geht um die Bereitschaft. Es geht um dein Gebet. Es geht um dein Herz. Um deine Einstellung. Um deinen Willen, Gott treu zu sein. Deshalb lasst uns von heute an aufhören, irgendwelche Entschuldigungen zu bringen. Lasst uns demütig diesem Gott ergeben, der Herrscher der Welt ist, der alles unter seiner Hand hat. Und lasst uns treu für Freimütigkeit beten, damit wir nichts anderes als sein Wort verkündigen und damit wir bekannt sind als Salz und Licht, selbst in dieser verdorbenen Stadt. Egal, wie stark der Wind um uns bläst. Lass mich beten. Herr und Heiland, ich danke dir für dieses Beispiel der ersten Gemeinde, das du uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns auch nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist und dein Wort gegeben hast, damit wir deinen Auftrag durchführen können. Herr, ich bitte dich von Herzen, wirke du durch diese Gemeinde. Ich bitte dich von Herzen, Herr, dass du uns die Freimütigkeit gibst, so von dir zu sprechen, als gäbe es keinen Gegenwind. So von dir zu sprechen, als gäbe es keine Konsequenzen zu erwarten. Und mit solch einer Gewissheit zu sprechen, dass wir dir allein, Herr, gehören. Herr, du weißt, wie oft wir fehlen und du weißt, wie schnell wir uns einwickeln lassen und du weißt, wie schwach wir sind. Und wir legen dir das hin. Wir bitten dich, verändere unsere Herzen, wo sie Veränderung brauchen. Hilf uns auch als Gemeinde, uns gegenseitig anzuspornen, uns gegenseitig zu ermutigen, damit wir dir treu sind. Amen.